war einmal eine kleine Frau, die einen staubigen Feldweg entlang lief. Sie war offenbar schon sehr alt, doch ihr Gang war leicht und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Bei einer zusammengekauerten Gestalt, die am Wegrand saß, blieb sie stehen und sah hinunter. Das Wesen, das da im Staub des Weges saß, schien fast körperlos. Es erinnerte an eine graue Decke mit menschlichen Konturen. Die kleine Frau beugte sich zu der Gestalt hinunter.
Wer bist du?
Ich? Ich bin die Traurigkeit.
Ach, die Traurigkeit!
Du kennst mich.
Natürlich kenne ich dich. Immer wieder mal hast du mich ein Stück des Weges begleitet.
Ja, aber warum flüchtest du dann nicht? Hast du keine Angst vor mir?
Warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch selbst nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst. Aber was ich dich fragen wollte, wieso siehst du eigentlich so mutlos aus?
Ich bin traurig.
Traurig? Warum bist du traurig? Erzähl mir, was dich so bedrückt.
Ja, weißt du, es ist einfach so, dass mich niemand mag. Es ist meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und eine Zeit bei ihnen zu sein. Aber immer wenn ich zu ihnen komme, dann fürchten sie sich und meiden mich wie die Pest. Und sie haben sogar Sätze erfunden, mit denen sie mich weghaben wollen. Sie sagen, pappalapapp, das Leben ist heiter und das führt zu Magenkrämpfen und Atemnot. Und sie sagen, gelobt sei, was hart macht. Und dann bekommen sie Herzschmerzen. Und sie sagen, man muss sich doch nur zusammenreißen. Und da spüren sie das Reißen in den Schultern und im Rücken. Und sie sagen, nur Schwächlinge weinen. Und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich gar nicht fühlen müssen.
Oh ja, solche Leute sind mir auch schon begegnet.
Aber dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich bei ihnen bin, dann können sie sich selbst mal begegnen. Ich helfe ihnen, einen Raum zu bauen, wo sie ihre Wunden pflegen können. Und weil wer traurig ist, der hat eine ganz dünne Haut. Und manches Leid bricht dann wieder auf wie eine schlecht verheilte Wunde und das tut dann weh. Aber nur wenn sie die Trauer zulassen und die ganzen Tränen weinen, dann können die ihre Wunden heilen. Und die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über ihre Narben und legen sich einen dicken Panzer aus Bitterkeit zu.
Die Traurigkeit schwieg. Ihr Weinen war erst schwach, dann immer stärker und schließlich ganz verzweifelt. Die kleine alte Frau nahm die zusammengesunkene Gestalt tröstend in ihre Arme. Wie weich und sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel.
Weine nur, Traurigkeit. Ruh dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr allein wandeln. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch mehr Macht gewinnt.
Ja, aber wer bist du denn überhaupt?
Ich? Ich bin die Hoffnung.
Hiob ist ein frommer Mann. Er hat alles, was man sich vorstellen kann, und verliert alles und bekommt als Draufgabe noch eine Krankheit dazu. Er berichtet von Mühsal und Schwierigkeiten, Enttäuschung, Schlaflosigkeit, nächtlicher Ruhelosigkeit, aus lauter Angst und Sorge. Er sieht zu, wie das Leben an ihm vorbeizieht. Er fühlt sich von Gott verlassen. Elia ist ein Prophet, er ist ein mächtiger Diener Gottes. Er gewinnt die Konfrontation mit den heidnischen Baalspriestern, entscheidend. Gott tritt für ihn ein. In einem Gottesurteil entzündet Gott selbst das Opfer, das für ihn dargebracht wurde, und lässt das Opfer der Baalspriester links liegen und unerhört. Das Volk bekehrt sich zum lebendigen Gott und Elia tötet die Baalspriester. Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Aber die Königin ist leider nicht so amüsiert und trachtet ihn nach dem Leben. Elia flieht überstürzt und bittet Gott, ihn sterben zu lassen. weil er meint, dass er nicht besser ist als die Väter. Was sind die Gemeinsamkeiten der Geschichten? Was sind die Unterschiede? Beide hören auf die negativen Stimmen, die ihnen einflüstern, wie schlecht doch nicht alles ist. Hiob hält aber trotz allem an Gott fest. Elia vergisst kurzzeitig, dass Gott die Macht hat, ihm zu helfen. Und wie geht jetzt Gott mit solchen Menschen um? Gott fordert Hiob zum Reden auf und Gott gelingt es auch, Hiob davon zu überzeugen, dass das Leben und die Schöpfung gut sind. Hiobs Schicksal wendet sich im Dialog mit Gott. Elia bekommt zuerst zu essen und zu trinken für den weiteren Weg. Dann trifft auch er auf Gott und darf sich, wie man so schön sagt, erstmal richtig auskotzen. Danach zeigt sich Gott ihm als stilles, sanftes Flüstern. Obwohl Gott die Macht über das ganze Universum hat, spricht er gütig, sanft und verständnisvoll zu Elia. Gott ist weder dem einen noch dem anderen böse oder macht ihm Vorwürfe oder knallt ihm 0815 Sprüche um die Ohren wie das Leben ist hart, nur die Harten kommen in den Garten, lebt damit, das Leben ist kein Ponyhof. Auch in unserem Märchen vom Anfang ist es ähnlich. Die Traurigkeit darf zuerst mal sagen, was los ist und was sie bedrückt. Und sie muss sich auch keinerlei Vorwürfe anhören. Gott hält es aus, wenn wir mit unserer Trauer und unseren Sorgen und Ängsten zu ihm kommen. Er fordert uns ja sogar dazu auf. Aber bevor ich mich mit dieser Aufforderung etwas genauer beschäftige, möchte ich noch einen Einwand oder eine Überlegung ansprechen. Was sage ich nämlich jemandem, dem es ähnlich geht wie unseren beiden Herren vom Anfang, der aber Gott noch nicht kennt? Es gibt nämlich genug Menschen, denen es schlecht geht, die aber Gott noch nicht kennen. Die es vielleicht lächerlich finden, an einen personalen Gott zu glauben, die einem entgegenhalten, was Religion nicht schon alles verbrochen hat. Wir brauchen nur in die Geschichte schauen, zu den Kreuzzügen, zum Krieg im Nahen Osten oder wenn ich vorgehalten bekomme, dass Gott einen doch nur leiden sehen will. Wir haben einen lebendigen Gott, der fern ist von allem Fundamentalismus und Fanatismus. Wir haben ihn als besten Freund erlebt oder wie im Kinderbeitrag als Mutter, dem wir alles anvertrauen können, genauso wie es auch Hiob und Elia getan haben. Wir haben ihn als jemand erlebt, dem wir unser Leben jeden Tag neu anvertrauen würden. Wirklicher Glaube schadet anderen nicht, sondern rettet. Wir ergreifen Gottes Hand, lassen uns aufrichten und richten auch andere wieder auf. Wir erleben Gottes Reich im Hier und Jetzt. Und wie es spürbar wird und wir erleben es als liebende, heilsame Geste, die auch andere ergreift. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ruft Jesus zu uns. Der Sohn Gottes ruft laut und deutlich und als Aufforderung, kommt! Ein wunderbarer Zuruf, der schöner nicht sein könnte. Wir dürfen mit unseren Lasten und Mühen und Sorgen zu Jesus kommen. Er möchte uns Ruhe geben, er möchte uns Zeit geben, uns zu erholen. Im Griechischen steht im zweiten Satzteil Pao. Das dazugehörige Hauptwort heißt Pausis. Und selbst ohne besondere griechische Kenntnisse kann ich mir doch ausmalen, dass davon unser Wort für Pause kommt. Martin Luther hat diese Stelle mit »Ich will euch erquicken« übersetzt. Quick heißt im Althochdeutschen so viel wie lebendig. Ich möchte noch mal kurz auf die schauen, die Jesus noch nicht so gut kennen. Denn wenn man im Text weiterliest, und im Programm steht das ja auch so, steht da nämlich, nehmt mein Joch auf euch. Es heißt nicht, nehmt euer Joch auf euch und kommt zu mir. Sehr schnell könnte man hier auf die Idee kommen, dass Jesus uns noch eins aufdrücken will, noch eine Pflicht, noch eine Aufgabe, ein neuer Job, noch mehr zu erledigen, noch mehr Erwartungen zu erfüllen, noch mehr Forderungen zu befriedigen. Der Sonntag fällt zum Ausschlafen weg, wir sitzen alle hier. Normalerweise könnte man sagen, es ist 10:30, wir könnten jetzt gerade gemütlich aufstehen. Unter der Woche bin ich dann vielleicht irgendwo auf der Straße unterwegs, muss wildfremden Leuten irgendwas von Jesus erzählen. Bier fällt weg, tanzen sowieso, Spaß haben ist vorerst gestrichen. Und wenn es ganz dicke kommt, dann werde ich auch noch als Missionar zu den Menschenfressern in den Amazonas geschickt. Ja, wenn ich so weiterlese, könnte ich das doch annehmen, oder? Aber naja, ganz so läuft die Sache dann doch nicht. Die Stelle lässt sich nämlich ganz einfach erklären. Erst einmal, ihr habt die vollständige Stelle sowieso am Gottesdienstplatz vorne abgedruckt, aber ich möchte es trotzdem nochmal lesen. Es geht nämlich so weiter. Nehmt auf mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Klingt im ersten Moment vielleicht auch noch nicht ganz so verlockend, ist es aber. Deswegen sollten wir uns vielleicht zuerst mal mit der Frage beschäftigen, was ein Joch überhaupt ist. Ein Joch ist eine Vorrichtung für Ochsen, die man früher verwendet hat, damit diese Lasten ziehen konnten. Ein Joch ist also nichts anderes als sozusagen ein Karren oder ein Hilfswerkzeug, mit dem Lasten transportiert werden konnten. Jesus bietet uns hier also ein Hilfswerkzeug an, mit dem wir unsere Lasten tragen können. Er bietet uns nicht noch was auf. Und noch ein Hintergrund dazu. Zu Jesu Zeiten wurden als Joch auch die Lebensregeln im Alten Testament bezeichnet. Allerdings im positiven Sinne. Die Menschen damals sahen die Lebensregeln als entscheidende Hilfe, das Leben zu meistern. Jesus meint mit seinem Joch seine Lebensregeln und seine Art zu leben. Er bietet uns an, die Lasten des Lebens mit seinem Joch, also seiner Lebensart, in Angriff zu nehmen. Und er charakterisiert auch noch seine Lebensart. Ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. Jesus bietet uns also an, sich von dieser, seiner Lebensart einspannen zu lassen. Sanftmütig zu sein heißt aber nicht, ein Weichei zu sein, ein Warmduscher zu sein. Sanftmütig zu sein heißt, gewaltfrei zu leben, ohne sich durchs Leben zu boxen. Im Herzen demütig zu sein heißt, nicht ständig buckeln zu müssen, sondern den Mut aufzubringen, auch dort hilfsbereit zu sein, wo es nichts zu verdienen gibt. Dass ich den Mut habe, meinen Mann oder meine Frau zu stehen, wo ich nicht groß herauskomme und wo nicht alle auf mich schauen und mir applaudieren. Im weiteren Text hilft uns nochmal der Urtext. Darin heißt es nämlich wörtlich, mein Joch ist brauchbar. Oder etwas anders gesagt, es ist von Nutzen. Es hilft, die Lasten des Lebens zu meistern und drückt einen nicht kaputt. Es macht die Lasten leichter. Es ist eben nützlich. Jesus will uns hier also ein Werkzeug in die Hand geben, um das Leben zu meistern. Er wollte nicht noch eine Forderung draufschmeißen und noch eine Pflicht. Er hat ja selbst die Pharisäer scharf zurückgewiesen in Matthäus 23, Vers 4. Ihr ladet den Menschen Lasten auf, die sie nicht tragen können. Selbst rührt er aber keinen Finger. Sein Anliegen ist eben nicht, dass wir uns noch mehr quälen. Seine Zuneigung ist dadurch nicht zu steigern. Seine Zuneigung ist total. Für jeden Einzelnen hier ist er gestorben. Und für jede einzelne unserer Verfehlungen hat er aus Liebe sein Leben gegeben. Für mich und für uns ist er immer da. Darum hören wir auch auf seine Stimme. Wir kommen mit unserer Plage, mit unserer Last zu ihm. Wir lassen uns von seiner Lebensart einspannen. Im Märchen am Anfang hätte die Hoffnung theoretisch auch antworten können, dass sie Jesus ist. Denn Jesus lässt die Traurigkeit nicht einfach so stehen. Die Traurigkeit hat ihren Platz und ihre Rechtfertigung, aber nicht für immer. Jetzt nochmal kurz eine Frage an die, die vor kurzem oder vielleicht auch vor längerem schon ihr Leben Jesus übergeben haben. Wurde es dadurch nicht leichter? Durch das Wissen, dass die Sünden und Verfehlungen vergeben sind, ist es dadurch nicht leichter geworden? Der Schuld folgte Vergebung, aus schlechtem Gewissen folgt ein ruhiges Gewissen. Die Angst vor der Hölle ist verschwunden. Die Sorgen um die Zukunft wurden leichter, weil man die Zusage Gottes hatte, dass er sich um einen kümmern wird. Mit Jesus tragen wir unsere Lasten, atmen auf, strecken unsere krummen Rücken durch und werden frei von Stress, der Angst zu versagen, bekommen Kraft und Freude für das wirkliche Leben. Denn Jesus ruft laut zu uns: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Zum Abschluss möchte ich noch ein Stück aus Psalm 145 lesen, ab Vers 9. In der Zwischenzeit würde ich die Musiker bitten, dass sie sich schon mal aufbauen, dass wir dann übergangslos in den Lobpreis gehen können. Psalm 145, ab Vers 9. Der Herr ist gut zu allen Menschen. Aus Mitleid hilft er allen seinen Geschöpfen. Der Herr, alle deine Geschöpfe sollen dich loben und die Menschen, die sich zu dir bekennen, sollen dich preisen. Von deinem herrlichen Königreich sollen sie reden und von deinen mächtigen Taten sprechen. So hören die Menschen von Gottes Taten, von der Pracht seines herrlichen Königreichs. Dein Königreich ist ein Reich für alle Zeit und deine Herrschaft wird weiter bestehen von Generation zu Generation. Der Herr ist zuverlässig in allem, was er sagt, und er ist gütig in allem, was er tut. Der Herr stützt alle, die fallen könnten, und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Tier und Mensch halten Ausschau nach dir. Du gibst ihnen Nahrung zur richtigen Zeit. Du öffnest deine wohltätige Hand, und alles, was lebt, wird davon satt. Der Herr ist gerecht in allem, was er unternimmt. Er ist gütig in allem, was er tut. Der Herr ist allen nahe, die zu ihm rufen, all denen, die aufrichtig zu ihm rufen. Begegnen sie ihm mit Ehrfurcht, erfüllt er ihnen ihren Wunsch. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, doch alle Frevler vernichtet er. Zum Lob des Herrn öffne ich meinen Mund, und alle sollen seinen heiligen Namen preisen, für immer und alle Zeit.